Willkommen beim Podcast von Mut und Machen für Sinnstifter und mutige Reformer.
Wir sind Michi und Hanna und wir stehen für die beiden Lager, Vertrieb und strategische Kommunikation. Und wir zeigen, wie das zusammenlaufen soll.
Muss. Es muss.
Wir sind schon in unserer zweiten Podcast-Folge von der ersten Staffel von Mut und Machen. Und heute soll es um wilde Ideen versus Strategie gehen.
Das bedeutet was?
Das bedeutet, wie kann man wirklich extravagante Ideen entwickeln, noch nie dagewesene Dinge und dann das aber auch strategisch umsetzen. Vor allem können wilde Ideen natürlich absolut abgehoben sein. Und wie kann man die dann realisieren? Natürlich nur, wenn man eine Strategie hat.
Ja, werden wir dann ganz tief auch reinblicken lassen, so wie wir das gerade machen. Und wo wir da den Unterschied sehen, wo ich auch den Unterschied sehe. Huiuiui, jetzt dachte ich gerade, dass mein Handy runterfällt.
Ja, aber ist nur ein iPhone.
Hey, jetzt fängt sie an, öffentlich zu streiten. Das finde ich eigentlich gut. Also da geht's.
Du wolltest schon immer die Spider-App haben, sag's.
Nein, wollte ich nicht. Genau, also ich bin, kurze Side-Notiz, bevor wir richtig reinstarten, ich bin ein absoluter Apple-Verfechter.
Ich bin Apple-negativ.
Ich habe alles von Apple. Man könnte sagen, ich bin ein Apple-Jünger.
Mhm.
Und ich finde es
absolut gebrainwashed.
Gut so. Und ich glaube, wer kreativ arbeiten will, der braucht maximale Freiheit und Klarheit, heißt eben auch Apple-Produkte. Aber die Hanna sieht es noch anders. Aber wie gesagt, wir werden hoffentlich 10 Jahre Business zusammenbauen oder länger, ich weiß es nicht. Und dann weiß ich sowieso, weil wie gesagt, mein Plan, mein Fokus, meine Strategie steht. Alles wird von Apple eingenommen. Und du darfst weiterhin kreativ sein.
Aber okay, über Träume haben wir eigentlich letztes Mal gesprochen.
Also, die platzen manchmal. Ne?
Ich glaube, okay, heute geht es um eine wilde Idee von mir damals oder auch von meinem Team. Wir haben nämlich eine Marke gegründet, Wildherz. Die hieß auch vorher anders. Die hat sich auch weiterentwickelt. Mhm. Und da wollten wir auch heute drüber sprechen.
Genau, heute geht es ganz viel auch um Wildherz, das stimmt. Und wir fangen an. Und tatsächlich, du darfst anfangen, Hanna. Du darfst anfangen mit einem Einstieg über ein Projekt oder einem Moment, in dem du kreative Freiheit erlebt hast und wo es dir besonders wichtig war. In Bezug auf Wildherz.
In Bezug auf Wildherz.
Go.
Wildherz, wo es mir besonders wichtig war, war das Folgende. Die Marke hieß vorher Löwenherz. Und falls du es nicht weißt, aber dieses geometrische Symbol stellt einen Löwenkopf dar.
Bei Wildherz?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich dachte, das ist ein Herz.
Nein, das ist bei Herzmut.
Ah, okay. Schau, Gott sei Dank mache ich das nicht.
Ja, ich habe mir schon gedacht, ich kläre dich am besten hier live
ja,
im Podcast
bitte.
Auf.
Gott sei
Dann
Dank.
Dann ist es auch authentisch,
ja, ne,
dass du jetzt überrascht bist. Genau, also das hieß vorher Löwenherz. Da war ich auch noch solo selbstständig unterwegs. Und dann habe ich ja in der Corona-Krise angefangen, Leute einzustellen. Und es hat sich rausgestellt, also ich hatte zwischendurch tatsächlich auch mal einen männlichen Kollegen, aber ich habe ziemlich schnell dann nur noch ein weibliches Team gehabt. Und dann war für uns so, okay, wir heißen Löwenherz, da stimmt irgendwas nicht, wenn hier 4 Mädels sitzen, die den Laden schmeißen. Und dann haben wir uns da auch wirklich nochmal einen kreativen Spielraum gegönnt. Das war dann auch zu der Zeit, wo unsere Designerin Antonia dazu gekommen ist und die hatte direkt als erstes die Aufgabe, unsere Marken auf den Kopf zu stellen.
Oh, das ist ja lächerlich.
Ja, für sie ist das lächerlich.
Kann man ja mal machen, von 2 Tagen.
Und dann haben wir uns da ein paar Wochen Zeit genommen und haben dann wirklich auch ganz viel mit den Wörtern gespielt und haben eben versucht, wir wollten unbedingt das Symbol erhalten, wir wollten halt diesen Löwenkopf oder Löwinnenkopf, weil es für uns halt dieses Wilde symbolisiert hat und dieses Leidenschaftliche in der Wildnis unterwegs. Mhm. Aber wir wollten auf jeden Fall das Wording ändern, damit es eben auch geschlechtergerecht zugeht in einem Mädelsteam. Und natürlich war uns klar, dass irgendwann auch wieder Herren dazukommen.
Da bin ich aber froh, ehrlich.
Ja, also das war jetzt auch nicht so grundsätzlich ausgeschlossen. Aber es ist halt so passiert. Mhm. Also das Team ist auch immer noch maximal weiblich besetzt.
Noch, also ne, Bewerbungen vor, Männer,
genau.
Bewerbt euch.
Aber das war dann so, da haben wir natürlich sehr viel mit den Wörtern gespielt. Löwinnenherz war absoluter No-Go. Also nee, das ging natürlich
Gott
nicht.
Gott sei Dank sind wir bei Wildherz geblieben oder dahin gekommen.
Genau, es war auf jeden Fall auch wieder so ein Prozess, aber es war mega cool. War natürlich auch toll, dann direkt mit der neuen Designerin an so einer Aufgabe zu sitzen, weil da lernt man sich gut kennen. Und dann haben wir uns im Prinzip auch dann gegönnt, weil wir dann meinten, oh, ja, jetzt heißt das andere, die andere Marke, also Herzmut, unsere Non-Profit-Marke, die hieß dann noch Herzstück. Und die hat mich, der Name hat mich sowieso immer schon so ein bisschen abgenervt. Ich fand das immer so ein bisschen zu niedlich und zu feminin irgendwie.
Ich find's auch zu abgeschlossen, Herzstück, so, also, weiß nicht, da geht nicht viel.
Irgendwie vorbei.
So, ja, aber es ist halt ein Non-Profit, geht halt nicht viel, ist halt nur ein, kleines Stück vom großen Kuchen, so. Finde ich irgendwie gar nicht so cool.
Ja. Hat auf jeden Fall, wir haben dann gedacht, okay, wenn wir jetzt schon an der einen Marke rumschrauben, schrauben wir an der anderen auch rum. Mhm. Also ist aus Herzstück Herzmut geworden und aus Löwenherz ist Wildherz geworden.
Ja.
Das war eine wilde Zeit.
Das, ja. Jetzt komme ich ja eigentlich dann rein. Ne? Ich bin dann reingekommen und war so, okay, ich habe ein bisschen Marketingerfahrung sammeln dürfen die letzten 6 Jahre. Ich habe Vollzeit im Vertrieb gearbeitet, Kaltakquise, Account Management, mich dann immer mehr da so mit reingearbeitet, also eigenen Kundenstamm aufgebaut und ich war so, meiner Meinung nach ist es ein großes Chaos, 2 Marken zu haben.
Voll
also
wenn man neu ins Team kommt.
Wenn man
kommt,
neu ins Team kommt, der komplex. Einzigste Mann, das muss man sich schon auch vorstellen, also der einzigste Mann, nur Frauen im Team. Mhm. Ich find's cool, es macht richtig Spaß, mit vielen Frauen auch zu arbeiten. Eins der ersten Sachen, die ich dann gemacht habe, ich habe mir ein Buch über, das heißt Arbeit macht Missbrauch, habe ich mir gegönnt. zu
weil du dich diskriminiert gefühlt
so,
hast.
Weil ich es tatsächlich mehr verstehen und fühlen wollte. Wo Arbeit, wo Machtmissbrauch eben auch stattfindet, gerade eben im Kontext von Arbeit, weil ich dann wusste, okay, ich werde jetzt viel mit Frauen zusammenarbeiten. Das normale Bild, was ich hatte, war immer andersrum. Ne? Also so, es war immer anders, klar im Kreativbereich, also auch als ich im Marketing gearbeitet habe, die Leitung hatte für Marketing-Teams, da ist dann schon so, dass auch Frauen mit am Start sind, aber du reportest nach oben zu Männern.
Ja.
Also das ist ganz klar, also leider, auch in Non-Profits. Und dann war mir bewusst, ich muss da rein. Und muss tatsächlich das verstehen lernen. Also das, ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man versucht, auch strategisch dann in so eine Markenwelt reinzukommen und Strukturen aufzubauen, Prozesse zu bauen, ne, dann muss man erstmal die Marke, das Herz dahinter verstehen.
Ja,
und das hat bei mir tatsächlich damit angefangen, ich muss dich verstehen, ich muss die anderen verstehen lernen und muss erstmal verstehen, wie sie ticken, wie sie denken, wie sie sprechen. Das ist eine persönliche Sache von mir gewesen. Und dann muss ich aber eben auch verstehen, wie ist denn die Zielgruppe? Wie sprechen die mit der Zielgruppe? Welche Bedürfnisse holen die denn hoch? Und das haben wir dann gemeinsam ja wieder gemacht und bin dann quasi wirklich rein und habe einzelne Bereiche aufgebaut. Ne? Also davor gab es halt die Marke, es gab die Markenkommunikation, dann haben wir die Kundenkommunikation ins Leben gerufen mit Bereich Marketing, mit Bereich Vertrieb und aus der Erfahrung heraus ist es so, dass die meisten eigentlich immer beim Vertrieb in der Akquise anfangen. Das finde ich persönlich immer so, so schade. Ich habe bei 2 Firmen gearbeitet, die hatten immer, und das ist auch an euch da draußen, mein größter Rat, mein größtes Learning in 6 Jahren, wo ich eben Business bauen darf und begleiten darf, mit aufbauen darf. Die haben die besten Produkte gehabt, wirklich. Jetzt nicht irgendwie aus Ego heraus, sondern weil ich wirklich daran glaube, wenn du guten Vertrieb machen willst, dann ist das Herz dahinter. Also gute Vertriebler haben immer das Herz zu helfen, eine Entscheidung zu treffen für die beste Sache, die dem Kunden gerade am allermeisten dient. Das heißt, ich will von meinem Herz immer bei den besten Produkten arbeiten, will ich. Woanders will ich nicht sein, meine ich nicht böse, aber ist so, weil dann kann ich mich auch voller Leidenschaft in den Kunden reingehen. Also im Bestfall habe ich eine Marke und aus der Marke im Marketing wird mit Marke und Marketing wird gerungen um die besten USPs, um die absolut klare Positionierung. Dann wird entschieden, welche Use Cases baue ich, wie kann ich auch den Content entwickeln. Das ist so der Struggle, ne? Das ist so das, warum ich auch sage, wir müssen strategisch richtig sauber arbeiten, um es halt allen leichter zu machen. Ne? Nicht, dass es schlecht ist, nicht, dass es besser ist, aber es geht leichter meiner Meinung nach, wenn ich im Background eine richtig starke Strategie habe, die tief verankert ist in der Kultur dieser Firma und Marke.
Ja, du hast es auch mal so ausgedrückt, dass du meintest, das Beste, was einem im Vertrieb passieren kann, ist, dass man eine Marke hinter sich stehen hat, die sich schon fast selbst verkauft und du im Prinzip den letzten Schritt gehst.
Ja, ohne eine gute Marke im Background hast du immer das Problem, wenn du mit dem Kunden redest, ja, für was steht ihr eigentlich? Wo ist überhaupt mein Mehrwert? Was habt ihr für USPs? Warum soll ich nicht zum anderen gehen? Und by the way, ihr seid zu teuer. Also ich sag mal so, diese Probleme hast du immer, wenn du keine gute Marke im Background hast. Da bin ich für Wildherz und Herzmut super, super dankbar. Und dann eben aus Wildherz und Herzmut, aus dieser Marke heraus, in die Kundenkommunikation zu kommen. Also ins Marketing reinzugehen und wirklich das ausfließen zu lassen in den Vertrieb rein. Immer mit dem Fokus, ich helfe dem Kunden heute eine gute Entscheidung zu treffen. Kann ich nur machen, wenn ich gut positioniert bin.
Du hast auch gesagt, also das eine ist super Wertgeber, dass du auch an das Produkt geglaubt hast. Also das war mega. Und dann fragt man sich dann, okay, warum haben wir nicht schon längst die Monopolstellung auf dem Markt, wenn es das beste Produkt ist und wir haben das Potenzial. Aber wenn der Vertrieb sich dann so abmühen muss, aus reiner einzelmenschlicher Kraft quasi, das irgendwie regeln muss, das stelle ich mir schon heftig vor. Bei uns war es ja quasi genau andersrum. Also ich habe in 11 Jahren Selbstständigkeit eigentlich gar keinen Vertrieb gehabt.
Da haben wir uns auch gezofft, ne?
Ja, ich meine, was soll ich machen, wenn ich keinen Vertrieb kann, mache ich es halt auch nicht. Ja. Und ich hatte auch nie Leute, die darin begabt waren oder da auch Bock drauf hatten, sonst hätte ich das vielleicht mal gemacht. Marketing haben wir natürlich schon gemacht, weil wir ja auch das für Kunden teilweise umgesetzt haben. Aber jetzt auch für uns selber nicht so wirklich aktiv. Ich meine, das ist auch cool, weil unser Produkt und unsere Marke hat sich im Prinzip selbst verkauft. Aber wenn man wachsen will, ist es natürlich notwendig, auch diese Bereiche Marketing und Vertrieb komplett auszunutzen. Und ich finde, wir haben das zum Beispiel in der Messe im März mega, mega gut hingekriegt. Da habe ich auch das erste Mal seit meiner Unternehmensgeschichte wirklich so richtig meinen Traum Stand gestaltet. Das war so cool. Also natürlich ist man immer budgetär begrenzt, aber ich finde für alle Mittel, die wir hatten, war es also mega cool, dass ich so, bis auf die das Würfelgerüst, was wir irgendwie, nee, das Gerüst hatten wir, uns fehlten die Banner.
Die Banner haben gefehlt, aber am Ende war ich als Vertriebler ganz happy, weil ich hatte einen Tisch, wo ich mich, also die Banner hätten gestört, den Kunden auch. Also da merkt man es dann wieder, ne? Ich achte dann auch.
Der Zufall hat geholfen.
Der Zufall war gut.
Ja. Das war nämlich so, wir hatten natürlich dann, wir sind mit 2 Autos dahin gefahren, aus 2 Standorten nach Karlsruhe. Mhm. Und irgendwo irgendwas ist schiefgelaufen. Auf jeden Fall hatten wir von so einem richtig coolen Würfeltisch das Gestell dabei, aber nicht die Banner, die da dran sollten.
Und die Banner hatten eigentlich QR-Code drauf, wo wir in den Leadmagnet
Da waren auch richtig geile Sprüche und so.
Ja, genau. Und wir wollten die Leute auf die Landingpage.
Das sollte eigentlich so der Kundenstopper werden, ne? Ja.
Sollte und, der Kundenstopper werden.
Dann haben wir beim Aufbau gemerkt, dass das fehlt und hatten dann quasi nur das Gestell mit der Platte. Ja, aber dann haben wir uns entschieden, das einfach anders zu nutzen. Und wie der Michi gerade gesagt hat, am Ende fand er es sogar besser so.
Ja.
Wäre vielleicht auch zu viel gewesen. Aber an sich war das auf jeden Fall so mein Traumstand. Und wir haben natürlich wieder Unmengen an positivem Feedback bekommen.
Ja, voll. Also tatsächlich.
Wie war das dann für dich als Vertriebler in dieser Markenwelt?
Ja, ich finde es cool, dass du mir die Frage stellst, weil das war wirklich der Moment, wo ich gecheckt habe, die Positionierung von Wildherz und die Zielgruppe, die wir im Blick haben, die trifft komplett ein. Also so, und das hat mir so viel Mut gemacht als jetzt Vertriebler und auch im Marketing, wo ich gewusst habe, okay, das passt. Und es war ja am Ende wirklich so, dass die Leute an unserem Stand vorbeigegangen sind, die haben sich die Taschen mitgenommen. Wirklich viele Leute dieser Messe sind am Ende mit unseren Sachen rumgelaufen.
Ja.
Ein anderer Kunde kam und meinte, ich habe eure Webseite gesehen, schon im Vorfeld. Ich habe schon im Vorfeld Kontakt gehabt mit euch, also ich habe mit ihm über LinkedIn geschrieben und ihr seid mit Abstand die coolsten und die wildesten und wir wollen mit euch zusammenarbeiten und ich war so, sowas habe ich noch nie sowas habe ich noch nie im Vertrieb gehört. Also im Vertrieb kriegst du eigentlich immer so, warum brauche ich euch, wer seid ihr, kein Bock, ihr raubt mir die Zeit, ne? Schreibt mal eine E-Mail hin und da habe ich gemerkt, da ist Potenzial in der Marke. Und das muss man jetzt einfach heben durch eine vernünftige Strategie im Rollout, was am Ende dann sich im Marketing halt trifft. Und das fände ich cool, wenn wir da ein bisschen reden. so dieses, okay, wir haben jetzt kreative Ideen gehabt oder wilde Ideen, auch im Marketing schon, ne, schon einige. Das sind jetzt nicht alle aufgegangen, Stand heute, macht überhaupt nichts.
Gibt und immer mehr Ideen als Zeit.
Genau, immer. Und jetzt quasi so auch, ich glaube, für euch ist es auch wichtig, so im Bau, im Aufbau deiner Gründung oder in dieser Story, in dieser wilden Reise, in der wir uns da bewegen, wann braucht es mehr Kreativität und wann braucht es mehr Strategie? Lass uns da kurz drüber reden.
Ich würde behaupten, das ist immer so ein Wechselbad. Ne? Also ich versuche auf jeden Fall immer viel Raum zu geben für neue Ideen, für verrückte Gedanken. Ich denke mir so, erstmal aussprechen, lieber nicht zurückhalten. Ich bin da wahrscheinlich also grundsätzlich so geprägt, aber ich habe mich ja auch viel beschäftigt mit diesem Thema Design Thinking. Also ich letztes Jahr mein Zertifikat gemacht habe und auch in den Workshops, die wir machen, da geht es ja auch genau darum, so einfach diese kreative Energie quasi freizusetzen. Auch bei Stock im Arsch Business Typen, wenn ich so sagen darf. Also auch bei alten weißen Männern. Auch bei den jungen, hippen Leuten. Also alle, bei allen quasi diese Fähigkeit freizusetzen. Manche haben die mehr, manche weniger, aber ich glaube, man muss, also es ist auch ein Lernprozess, man muss auch lernen, das dem Freiraum zu geben, ja, sich nicht dafür zu schämen, nichts zurückzuhalten, man darf nichts falsch machen, bei Design Thinking sagt man sogar, man soll Fehler machen, weil es sollen keine Ideen verloren gehen. Und das ist so ein bisschen die Haltung, mit der wir das ja auch versuchen, in unserem Alltag zu leben. Ich wünschte, wir könnten uns noch öfter auch so Bewusstzeiten nehmen, also ich hätte auch voll Bock mal auf so ein ganzes Team-Wochenende, wo wir einfach nur über so verrückte Ideen sprechen. Vielleicht einen Tag wilde Ideen und dann am zweiten Tag über Strategien. das fände ich richtig cool, aber ich glaube auch, dass wir Leute im Team haben, die das auch so leben. Also denen auch bewusst ist, ich soll und darf meine Kreativität einbringen und erstmal alles sagen. Und am Ende gibt's entweder irgendwen anders, oder ich selber schaffe es, da Strategie reinzubringen, damit dann der Plan auch aufgeht. Ne? Weil am Ende dient diese wilde Idee ja irgendeiner Sache. Und manche Ideen sind ja auch so, dass die vielleicht erstmal nicht dran sind, aber dann versuche ich auch, die irgendwo zu parken, dass man dann sagen kann, okay, wir schauen uns das dann in einem halben Jahr nochmal an. Ja. So würde ich es beschreiben.
Ich versuche es ja mal zusammenzufassen, auch für euch. Ich glaube tatsächlich, es startet ganz oft wild. Ne? Also es startet auch mit Design Thinking. Ich finde das eine super coole Methodik. Ich habe mit einer Arbeitskollegin von uns neulich einen Workshop dazu auch, also oder ein Teil des Workshops war eben auch über Design Thinking mit ihnen zu sprechen und dann auch da was Kreatives zu machen. Und da hast du richtig gemerkt, da ist Angst da, da sind Vorurteile darf ich das überhaupt sagen in diesem Raum? Da ist mein Chef noch mit dabei, so nach dem Motto.
Das verändert die Dynamik.
Angestellte, genau. Und dann merkst du so, hey, nee, Design Thinking, das Akronym ist ja wild bei uns. Also Design Thinking ist wild. ich finde das so, so cool. Und ich glaube wirklich, erstens, es startet ganz am Anfang. Und dann musst du es wirklich implementieren, wie du es auch sagst. Da sind wir jetzt selber noch nicht so. Ne? Also aus dieser Sturm- und Drangzeit, das muss dann irgendwann auch im Team Orte geben, wo man wild sein darf, wo man das hat, um eben langfristig auch bauen zu können. Ne? Ja. Siehst du es auch so?
Ja.
Voll. Okay, das ist cool. wann würdest du sagen, braucht es mehr Strategie? Also wir nehmen uns wieder diese wilde Reise vor. Wir haben jetzt Zuhörer, die gründen wollen, die Sinn stiften wollen. Wann braucht es mehr Strategie? Welche Orte würdest du sagen?
Ich glaube, wenn man merkt, dass man irgendwie in so einem Strudel von Ideen gefangen ist und vielleicht das Ziel so ein bisschen aus dem Blick verloren hat. Oder wenn man auch merkt, dieser Ideenfindungsprozess, der verbrennt gerade zu viel Ressourcen, also Zeit oder Menschen oder Geld. Da muss man vielleicht auch nochmal überlegen, okay, steht die Strategie denn oder passt das zu unserer Strategie? Fehlt uns da wirklich eine Idee oder müssen wir vielleicht auch einfach mal machen?
Ja.
Oder haben wir vielleicht eigentlich schon längst die richtige Idee gehabt? Und oft, finde ich, da hilft halt auch so der Blick von außen.
Ja.
Deshalb glaube ich auch, dass jetzt gerade für dich am Anfang hier, du kanntest zwar auch unsere Marken schon seit Jahren, aber jetzt du bist halt noch nicht so betriebsblind wie wir. Das heißt, du hast auch die Chance, dann noch an der einen oder anderen Stelle was zu optimieren. Und für andere ist es eben auch so, dass sich das dann lohnt, mal einen externen Dienstleister oder Berater oder Coach dazu zu holen, was wir ja auch machen bei bestimmten Themen, weil man einfach diese Betriebsblindheit hat und dann da irgendwie nicht vorankommt.
Ja, es ist, ich finde es cool, so auch sich einzugestehen, wenn man was gründet. Ich komme an Punkte, wo ich mit meinem eigenen Herzen nicht mehr ausreiche, wo ich vielleicht auch wegen meines Herzens nicht mehr klar genug sehen kann.
Auf jeden Fall. Also das war das Erste, was ich gemacht habe. Also ich habe ja als Studierende gegründet. Dann habe ich erstmal einfach nur meinen Namen benutzt als Marke. Und dann habe ich aber, als ich dann nach dem Studium entschieden habe, okay, ich mache das jetzt weiter, da habe ich dann sofort eine Designerin, die ich über Ecken kannte, beauftragt, mir ein Logo zu bauen. Und was die direkt gemacht hat, ist quasi, mich nach meiner Strategie zu fragen. Also die hat mir direkt so einen Fragebogen geschickt.
Ja, die war gut.
Ja, ist nicht selbstverständlich.
Ja, nee, ist es tatsächlich nicht.
Die hat mir direkt so einen Fragebogen geschickt, wo ordne ich mich ein? Also die hat fast so eine Art Positionierung mit mir gemacht. Wobei, das war jetzt mehr so ein Selbstreflexionsbogen. Aber damit hat sie dann gearbeitet und dann hat sie mir eben Entwürfe gemacht und so weiter. Aber das war das allererste, was ich gemacht habe, weil mir natürlich völlig klar war, ich kann für mich selber nichts kreieren in dem Sinne. Also von außen sich betrachten zu lassen und sich eine Form geben zu lassen, ist viel einfacher. Und das habe ich eigentlich in all dieser Markenentwicklung jetzt in den letzten 11,5 Jahren gemacht, dass ich dann immer jemanden dazugeholt habe, wenn es um meine eigene Marke ging.
Ja. Ja, du hast ja auch eine sehr, sehr gute Freundin, die du, wenn es um das Thema Sprache geht, immer mit reinholst.
Ja.
Das finde ich auch so cool, weil ich das dann halt öfter höre. Wir zoffen uns über Begriffe. Und es ist wichtig, dass man über die Markenbegriffe auch immer sich sehr, sehr klar ist, um halt keine Verwirrung zu stiften, auch gegenüber dem Kunden. So, was ist jetzt was? Der eine sagt das, der andere sagt das. Du musst sehr, sehr klar nach außen kommunizieren, um eben auch deine Positionierung aufrechterhalten zu können. Und das finde ich so cool. Dann sagst du immer diesen Satz zu mir: Michi, das muss ich prüfen. Da kriege ich schon immer Krätze, ne? Da denke ich mir so, nein, ich will mit Kunden reden und zwar morgen, was ist los? Lass mich endlich meine Arbeit machen. Und dann sagst du, Michi, das muss ich prüfen. Und dann sprichst du mit ihr und holst du diesen Rat von außen. Und das schätze ich mittlerweile enorm, weil ich glaube, dass eben das tatsächlich viele nicht machen. Viele Kreative, die haben dann irgendwie eine coole Idee und dann wurscheln sie vor sich selber rum, haben vielleicht diesen blinden Flecken. Genau. Jetzt abschließend würde ich sagen, lassen wir mal ganz kurz reinblicken, wie wir das bei uns verankert haben. Dieses Thema auch Strategie, wo wir da angefangen haben. Also großer Fehler, meiner Meinung nach großer Fehler oder auch warum es oft anstrengend ist, gerade am Anfang zu überleben. Also es geht ja wirklich darum, am Anfang in dieser Wildnis echt einfach mal überleben. Also Überlebensmodus, Überlebensinstinkt, das reicht schon mal. Und dann hast du ja schon mal viel geschafft. Also wenn du es schaffst in deiner Gründung, ich glaube, wir sagen das auch in unserem Funnel, in unseren E-Mails, ich glaube, in den ersten 3 Jahren 60% aller Gründungen scheitern. Die scheitern. Das heißt, wenn du es schaffst, erstmal zu stehen, hast du ja schon mal viel geschafft.
Frauen gründen übrigens erfolgreich.
Ja, das weiß ich auch. Und also und das ist gut.
Seltener, aber erfolgreich.
Also rein, wir müssen ja jetzt den Fokus behalten. Ja. Deswegen, wir reden über das Thema Frauen mal anders. Lass uns kurz den Punkt machen, was haben wir gemacht? Ich würde sagen, wir haben 2 Sachen gemacht. Wir haben den Lageplan entwickelt. Das war so das Erste, wo wir quasi außen, also wo wir Vertrieb und Marke zusammengeführt haben. Im Lageplan wird ja diese Reise der Wildnis eigentlich auch für einen potenziellen Kunden zum ersten Mal so richtig greifbar. Also er kriegt diese PDF, diesen Plan. Er sieht, okay, es sind jetzt unterschiedliche Zonen der strategischen Kommunikation. Da gibt's diese Selbsteinschätzung, wie du es eben auch erlebt hast. Fand ich jetzt interessant.
Story, es war halt nur wirklich sehr minimalistisch.
Ja.
Aber
ja, bei uns ist schon jetzt sehr ausgereift. Ja. Also ich glaube, wir haben uns sehr verausgabt in diesem Thema und wirklich auch viel Herzblut reingesteckt in einzelne Wordings. Am Ende wirklich der letzte CTA, den wir dann setzen, da haben wir im Wording auch nochmal, ich weiß nicht, 3 Tage gebraucht, bis wir das dann erledigt hatten. Einfach nur, um da auch die Komplexität auch zu nehmen und auch wieder, da braucht halt Kreativität, Zeit, Freiraum, das muss halt passen. Der Lageplan ist so das erste Element, was wir gebaut haben. Und hinter dem Lageplan steckt ja wirklich strategisch eigentlich alles. Also der Lageplan gibt diese Sachen vor, diese Eigeneinschätzung von diesen 7 Ebenen der strategischen Kommunikation. Diese Ebenen werden dann im Produkt, im Onboarding verarbeitet, im Workshop oder im CI-Coaching, je nachdem. Und im Lageplan wird schon sichtbar, durch welche Phasen wir den Kunden mitnehmen. Ne? Also das heißt, wir haben 4 Phasen definiert beim Kunden. Erfinden, positionieren. Vom Positionieren geht's ins Ausrüsten und vom Ausrüsten geht's ins Losstürmen, eben rein in diese wilde Reise. Das ist Hammer. Warum? Weil ich mit dem Kunden, ich brauche nur eine Sache, ich brauche nur eine einzigste Seite und kann dem Kunden immer alles erklären. Immer. Aber eben guckend, wo stehst du? Wo bist du? Was brauchst du, damit wir dir perfekt dienen können?
Man ist gleich schon viel besser gebrieft, aber ich finde, es bringt ja auch schon dem potenziellen Kunden oder der Kundin schon in dem Prozess mega viel, dass sie einfach selber schon mal sehen, wo sie stehen und dann auch entscheiden können, okay, in welchem Bereich investiere ich denn als nächstes?
Genau.
Und dann eben nicht dieses, ich bin völlig überfordert, ja, viele 1.000 Euro ausgeben für irgendeine Markenentwicklung oder so. Nee, lass uns mal an dem Punkt anfangen, weil du hast es selber auch so eingeschätzt, dass das dein größter Schwachpunkt ist.
Genau, voll. Also das ist ja auch, wie wir Vertrieb machen, es ist wirklich dieses, wir helfen dir eine Entscheidung zu treffen und nicht, ich jubel dir unter, dass du ein Problem hast. Nee, also das finde ich halt ganz schrecklich. Also
wir wollen halt mit echten Problemen.
Ja, genau. Und die Probleme, die haben diese Leute auf dem Schirm. Also keiner gründet und hat kein Verständnis von Problemen. Also er kann nicht gründen, wenn er kein Problem spürt. Also so. Und was wir dann jetzt anfangen im Marketing, ist Kundenstories aufzubauen. Und worauf fußen die? Auf Gesprächen, die wir gemacht haben mit unseren jetzigen Bestandskunden. Welches Dokument haben die gekriegt? Den Lageplan. Die füllen den aus. Wir sehen quasi diese Entwicklung. Wo standen sie? Und wo stehen sie jetzt nach dieser Zusammenarbeit? Ja. Daraus ergibt sich tatsächlich ein Zahlenwert. Also theoretisch
könnten wir das zahlen. Das ist mega sick, ja.
Das ist crazy.
Genau. Da hat ein Gründer schon nach 5 Monaten jetzt bei 2 Fragen 10 von 10 Punkten, ne? Angegeben.
Genau. Und aus diesem Lageplan können wir jetzt Kundentestimonials machen. Und die können wir natürlich einbauen, um eben noch mehr Vertrauen in der Außenkommunikation zu erzeugen, was natürlich hilfreich ist im Vertrieb und dann auch die Arbeit leichter macht. Heißt aber, am Ende des Tages, wir haben ein Dokument erstellt, da haben wir viel Hirnschmalz reingestellt, strategisch.
Viel Kreativität.
Genau, da haben wir Strukturen drum gebaut, um dieses eine Dokument haben wir Strukturen gebaut, wir haben Rollen angepasst daraufhin. Und jetzt kommt quasi das zweite Testimonials. Und mehr machen wir eigentlich nicht im Marketing. Und das würde meiner Meinung nach auch reichen. Und das ist eine strategische Sache gewesen, ne?
Ja,
dahinter. Voll. Und vielleicht könnt ihr damit auch klicken. Und das hilft euch so ein bisschen auch zu sehen, wie kann man jetzt eben aus wilden Ideen, die Hannah eben mitbringt, ne, diese Workshops auch, das Onboarding, die ganze Entwicklung einer Marke, wie das eben strategisch funktioniert, wie kann man aus dieser wilden Idee mit einer schönen, einfachen, schlanken Strategie Strukturen aufsetzen, um wirklich Chaos zu vermeiden und halt Geschwindigkeit aufzubauen.
Ja, damit die Idee auch aufgeht.